Halleluja. Okay, ihr Lieben, nochmal offiziell herzlich willkommen zu diesem Seminar, der geistliche Konflikt. Ich begrüße auch ganz herzlich die Zuschauer auf Video, auf der Wohnzimmer-Couch oder in der Gemeinde, Hausgemeinde oder Gefängniszelle oder wo auch immer. Wunderbar, dass wir solche Möglichkeiten haben, das Wort zu senden. Halleluja. Ja, ich möchte euch sehr, sehr ermutigen, diese Zeiten der Gegenwart Gottes zu nutzen und das zu praktizieren, wozu Jesus uns auffordert. Wen der dürstet, der soll kommen und trinken. An Jesus zu glauben heißt zu trinken. Ströme lebendigen Wassers fließen aus dem Herzen Gottes. Worte und Erfahrungen der Sicherheit, der Annahme, der Geborgenheit, der Zuversicht, der Stärkung. Und all das tut uns so gut und wir brauchen das. Wir sorgen immer dafür, dass wir genug zu essen haben, dass unser Leib bekommt, was er haben will. Aber unser Geist hat auch Bedürfnisse. Unser Geist muss gesättigt werden, gestärkt werden. Viele Male in den Psalmen kommt dieses Wort vor, du sättigst uns. Gott sättigt uns, er sättigt unsere Seele. Und wir wollen das lernen. Und wenn du das noch nicht kennst, du kannst sagen, Herr, lehre mich zu trinken von diesem Wasser des Lebens, von dem wunderbaren Heiligen Geist. Wir sollen wirklich Erfahrungen haben, Erlebnisse, Begegnungen mit Gott, die verändern uns, die berühren uns ganz, ganz tief, viel tiefer, als das irgendwie menschliche Worte tun können. Und das ist, was wir brauchen. So nutzt diese Zeiten, es ist so kostbar. Diese Frische, diese Reinheit, diese Klarheit, diese, was es nirgendwo sonst gibt, bei ihm gibt es das. Halleluja. Und alles umsonst. Alles umsonst. Wir müssen nur kommen. So, also jetzt hinein in das Seminar, der geistliche Konflikt. Worum geht es in diesem Seminar? Ich denke, jeder, der wirklich sein Leben unter die Herrschaft Jesu gestellt hat, länger als ein paar Wochen, hat schon festgestellt, das christliche Leben ist ein Kampf. Es ist nicht alles irgendwie ganz einfach und wir werden nicht auf Rosen gebettet. Es gibt Widerstand, es gibt Anfechtung, es gibt Druck, es gibt alle möglichen Arten von hässlichen Dingen, die uns da entgegenkommen. Und nicht ohne Grund vergleicht das Wort Gottes, besonders im Neuen Testament, das Christenleben auch mit einem Soldatenleben. Wir sind Soldaten, Streiter Christi. Und kein Soldat wird in die Schlacht geworfen, ohne Ausbildung, ohne Training, weil das sinnlos wäre und weil er dort nicht lange überleben würde. So, wir brauchen für unser geistiges Leben ein Training. Wir brauchen eine Ausrüstung. Wir müssen verstehen, wer ist der Feind? Wie gehen wir mit dem Feind um? Was tut er? Was tun wir dagegen, um uns zu schützen? Was können wir sogar tun, um zu erfüllen, was uns geboten ist, ihn zu überwinden? Wie sieht dieser Kampf aus? Und vor allen Dingen eben, wie sieht die Vorbereitung aus? Darum soll es gehen in diesem Seminar. Und ich beginne einmal ganz, ganz vorne, dass wir erst einmal einen Blick haben von der Bibel her. Was ist das Anliegen Gottes überhaupt? Als Jesus seinen Dienst begann, oder noch einen Schritt zurück, als Johannes der Täufer seinen Dienst ankündigte, hat er eine Botschaft gehabt: Kehrt um, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und genau mit dieser Botschaft hat Jesus seinen Dienst begonnen. Das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Oftmals irgendwie, wenn wir an Christen denken, wir denken so an unsere Segnungen und unsere Nöte, unsere Bedürfnisse. Aber der Fokus im Neuen Testament ist ganz anders. Gott will ein Reich aufrichten hier auf dieser Erde. In diesem Reich zu leben heißt, gesegnet zu sein, in Freiheit zu sein. Aber es geht nicht um unseren Segen zuallererst. Es geht um seinen Willen, es geht um sein Reich. Es geht darum, dass sein Reich kommt. Und so fing Jesus gleich an zu erklären, ich bin gekommen, ein Reich zu bringen. Und ich bringe das Reich der Himmel, das Reich Gottes, das Reich, aus dem ich komme, in dem ich seit Ewigkeiten lebe, in Friede, Freude und Harmonie und großem Wohlergehen. Ich bringe dieses Reich hier auf die Erde. Das ist, was Jesus gesagt hat. Das war seine Botschaft. Und um in dieses Reich hineinzukommen, muss man umkehren. Die Bibel nennt das Buße tun, ein bisschen altertümliches Wort, was wir nur noch kennen aus dem Zusammenhang von Bußgeld. Ja? Und das hat einen völlig anderen Sinn. Da müssen wir Strafe bezahlen für etwas, was wir falsch gemacht haben. Aber Buße im Sinne der Bibel ist eine Gesinnungsänderung, eine Änderung unserer Haltung. wo wir uns abkehren von dieser selbstsüchtigen Sicht, es geht mir um mir, meiner, mich und um meinen Segen und um mein Wohlbefinden. Jetzt geht es um ihn. Darum sagt er, sucht zuerst oder trachtet zuerst nach seinem Reich. Und alles andere, was wir brauchen, wird uns hinterhergeworfen. Alles, was wir brauchen, und der Herr weiß, was wir brauchen. Und es wird uns gegeben, er ist ein reicher und gerne gebender Gott. Er hat keine Mühe damit zu geben. Er hat nicht Angst, dass ihm irgendwie der Nachschub ausgeht. Er ist unerschöpflich reich und er gibt gerne. Was für eine herrliche Kombination. Besser kann es nicht sein. Halleluja. Aber alles beginnt damit, dass wir unsere Gesinnung ändern, dass wir wirklich verstehen und uns dafür entscheiden und dann herausfinden, was bedeutet das in der Praxis. Wir sollen für sein Reich leben. Wir sollen nach seinem Reich trachten. Wir sollen arbeiten für sein Reich. Es geht eben um sein Reich, das hier aufgerichtet werden soll auf der Erde. Wenn Jesus die Jünger gelehrt hat zu beten, dann hat er gesagt, so sollt ihr beten, dein Reich komme. Das Reich Gottes kommt durch Gebet. Es kommt nicht nur, weil Gott beschlossen hat, das Reich zu bringen, sondern es kommt, weil Gläubige ihn hören, ihm gehorchen und beten das, was er gebetet haben will. Gebet heißt nicht, ich hätte gerne, ich wünschte, ach, gib mir doch. Gebet heißt, ich erkläre und ich fordere das, was Gott schon beschlossen hat zu geben. Das ist Gebet. Er hat beschlossen, sein Reich zu bringen und jetzt sollen wir beten, dein Reich komme. Wir sind ein wichtiger Teil im Plan Gottes. Lass uns wegkommen von dieser religiösen Idee, ja, Gott ist allmächtig und er tut, was er will. Was hat das mit mir zu tun? Nein, wir sind Partner. Wir sind in Beziehung mit ihm und er adelt uns, indem er unseren freien Willen uns lässt und sagt, was willst du? Und wenn du nicht weißt, was du willst, ich sage dir, was du wollen sollst. Und das ist das Allerbeste. Und jetzt entscheide dich, was du wollen sollst. Entscheide dich für meinen Willen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Ja. So, wir kehren um und wir richten uns aus auf das kommende Reich Gottes. Ein Christ lebt und kämpft und arbeitet für das Reich Gottes. Das ist ein Christ nach der Bibel. Und er betet darum. Das Reich Gottes kommt mit Gebet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ja. Und dann etwas anderes, was wir tun für dieses Reich. Nicht nur wir beten dafür, wir verkündigen das Reich Gottes. Wir tun dasselbe, was Jesus auch getan hat. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das ist die Botschaft, die wir haben sollen. Und das ist die Botschaft vom Reich. Es ist nicht die Botschaft, komm zu Jesus, der macht dich glücklich und löst alle deine Probleme. Dass er uns glücklich macht und unsere Probleme, die durch Sünde entstanden sind, löst, ist ein herrliches Abfallprodukt unseres Glaubens. Ist nicht das Zentrum. Das Zentrum ist, der Wille Gottes geschieht. Das ist das Zentrum. Um das geht es. Und wir sollen das Reich Gottes verkündigen. Geht hin, predigt und sprecht. Das Reich, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Matthäus 10, Vers 7. Matthäus 24, 14. Dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Wann wird das Ende kommen? Wenn das Evangelium allen Nationen, allen ethnischen Gruppen, allen Völkerschaften verkündigt ist. Wir sind noch nie so nah gewesen an dem Ziel wie jetzt, aber es gibt noch einiges zu tun. Und ich glaube, jede Gemeinde ist gut beraten, hineinzusteigen in die Pläne Gottes und mindestens anzufangen für das Erreichen der Unerreichten. Wenn wir uns in die Pläne Gottes investieren, durch Gebet und dann später kommen wir auch schon auf die Idee, das muss auch irgendwie mit Finanzen unterfüttert werden und vielleicht auch indem wir Leute senden und indem wir andere unterstützen, die gesandt werden, indem wir kämpfen und dafür sorgen, dass das Reich Gottes verkündigt wird, tun wir das, was unsere Berufung ist. Wir bringen den König zurück. Das ist die Aufgabe der Gläubigen, den König zurückzubringen. Viele, viele Gläubigen haben das nicht auf dem Schirm. Sie verstehen gar nicht, wenn sie beten, dein Reich komme. Sie beten ja, dass Jesus auf diese Erde kommt. Das Reich Gottes wird erst dann vollendet werden, wenn König Jesus aus dem Himmel zurückkommt und buchstäblich sein Office in Jerusalem aufmacht. Mit Straße, Adresse und Hausnummer. Ganz konkret. Nicht irgendwie so so, ja, irgendwie, Jesus ist da, wir wissen nicht wo. Nein, er wird ganz konkret regieren von Jerusalem, diesem Planeten. Das ist, was die Bibel sagt. Es kommt vielleicht denen, die nicht tief bewandert sind in den Plänen Gottes, irgendwie utopisch vor und komisch, aber das beweist nur, wie weit du mit deiner Weltsicht weg bist von der Sicht der Bibel. Und das ganze Ziel dieses Seminars ist, dir Material zu geben, dein Denken zu verändern. Wegzukommen von einer materialistischen Weltsicht, wie wir sie haben in der westlichen Welt, hineinzukommen in die Sicht vom Leben, in die Sicht von Himmel und Hölle und Ewigkeit und den Plänen Gottes, so wie die Bibel uns das beschreibt. Weil Gott hat uns sein Wort gegeben und darin sind seine Gedanken und seine Gedanken sind wahr. Und seine Gedanken werden sich erfüllen, seine Pläne werden zustande kommen. Und je mehr wir erfüllt sind und überzeugt sind von seinen Plänen, umso motivierter sind wir, unseren Platz einzunehmen und zu kämpfen für das kommende Reich Gottes. Und wir verstehen unser Leben auf eine ganz andere Art und Weise. Mein Leben hat Bedeutung. Meine Gebete zählen. Meine Gebete sind wichtig. Was ich tue, ist nicht sinnlos. Ich habe nämlich morgens meine kleine stille Zeit, damit ich ein bisschen Power kriege, um den Tag irgendwie nicht völlig irgendwie mit platten Reifen zu beenden. Nein, wir suchen Gott, damit er in uns wirken kann, damit er dann durch uns wirken kann. Darum suchen wir ihn. Und wir finden unseren Platz im Plan Gottes. Und wir wissen, was wir tun, hat Bedeutung. Das heißt nicht, alle Welt schaut zu und alle Welt applaudiert uns. Das brauchen wir auch gar nicht. Aber wissen, der Vater im Himmel ist da und er ist hoch erfreut. Er ist hoch erfreut und wir haben das Zeugnis in unserem Herzen, dass Gott sich freut über das, was wir tun. Und wir haben Frieden im Herzen, wir wissen, das, was ich tue, ist nicht sinnlos. Ich verplemper nicht meine Zeit, sondern ich arbeite an einem gewaltigen Plan, den König zurückzubringen. Halleluja. Und das ist keine Utopie, das ist eine Realität. Und in die müssen wir hineinkommen. Es braucht ein bisschen Studium, es braucht ein bisschen Gebet, es braucht ein bisschen Änderung unserer Sichtweise, um in diesen Plan hineinzukommen. 2. Petrus 3, Vers 12, dort heißt es, wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnen. Und wir sollen das Kommen Jesu erwarten und beschleunigen. Erwarten und beschleunigen. Wie beschleunigen wir das Kommen Jesu? Indem wir es erwarten. Und unsere Erwartung ist dann echt, wenn sie unterfüttert ist mit Taten, entsprechend unserer Erwartung. So, das ist nicht, Gott hat einen Plan und das wird irgendwie sowieso alles zustande kommen und wir stehen nur daneben und schauen zu. Nein, wir sind aktiv engagiert. Wir führen das Kommen Jesu herbei, indem wir unser Leben, unser kleines Leben, mit den Augen Gottes sehen und dann ist es nicht mehr klein, sondern großartig und wichtig und bedeutsam. Und du hast Adel und du hast Bedeutung und du hast Wert. Du bist nicht ein kleines Würmchen, sondern du bist eine Person. Du hast die Autorität, die Vollmacht, dich Kind Gottes zu nennen, weil du es auch wirklich bist. Halleluja. Halleluja. So, wir sehen diese Betonung vom Reich Gottes. Das heißt nicht das Evangelium von Jesus macht dich glücklich, das Evangelium vom Reich. Was bedeutet das? In der Bibel, die ich am meisten benutze, ist immer, wenn Reich Gottes ist, Fußnote, die Königsherrschaft Gottes. Das ist das Reich Gottes, wo Jesus regiert, wo Jesus König ist, wo er den ersten Platz hat, wo Dinge sich nach ihm ausrichten. Da ist das Reich Gottes. Das ist das Reich Gottes. Und dafür engagieren wir uns. Und das ist die Botschaft vom Reich. Und die ist sehr anders als, komm doch zu Jesus, der macht dich glücklich. Sondern die Botschaft ist, der König wird wiederkommen. Und du hast jetzt die Chance umzukehren und teilzuhaben an diesem Reich. Er wird kommen. Aber wichtig ist, auf welcher Seite wirst du stehen, wenn er kommt? Bist du Teil seines Reiches? Hast du dafür gekämpft und vorbereitet? Oder bist du auf der anderen Seite der Verlierer, die für immer und ewig bereuen werden, dass sie ihre Knie vor dem König nicht rechtzeitig gebeugt haben? Schlussendlich werden alle Knie sich beugen. Alle Knie. Aber was für ein Vorrecht, wir können jetzt unsere Knie beugen und sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Sei du Gott und herrsche du. Und bekanntermaßen brauchen wir viele, viele Jahre, um zu lernen, was das heißt, dass Jesus herrscht in unseren Finanzen, in unseren Gedanken, in unserer Fantasie, in unseren Plänen, in unseren Prioritäten, in unseren Werten. Es braucht eine Zeit und die gibt der Heilige Geist uns auch, um wir lernen, an seiner Hand voranzugehen und durch die Wahrheit umgestaltet zu werden. Halleluja, wunderbar, was für ein Vorrecht. Halleluja. So, wenn dieses Reich Gottes gekennzeichnet ist, einfach von Gerechtigkeit. Ja. Paulus sagt im Römerbrief, was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und ich glaube, diese Reihenfolge ist nicht zufällig irgendwie, sondern die Grundlage ist Gerechtigkeit. Und weil Gerechtigkeit herrschen wird, darum ist Frieden. Es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit. Und wenn Friede da ist, das ist das Fundament, die Voraussetzung für wirkliche bleibende Freude. So, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, das ist das Reich Gottes. Und was ist das für ein gewaltiger Unterschied zu dem, was wir um uns herum tagtäglich sehen? Und nur wenn wir unsere Gedanken erneuern, sind wir imstande, nicht mehr so zu denken, ja, das ist eben normal, das ist das Leben. Nein, das, was wir um uns herum sehen, größtenteils ist alles andere als normal. Und normal ist das, was der Wille Gottes ist. Normal ist das, was im Himmel geschieht. Und das, was im Himmel geschieht, kommt auf die Erde. Warum ist der Himmel erstrebenswert? Warum ist er ein Ort von großer Freude? Weil Gott dort regiert. Mit Gerechtigkeit, mit Wahrheit. Halleluja. Aber das, was wir um uns herum sehen und die Welt, in die wir hineingestellt sind, sie sieht so anders aus. Wie zutreffend ist doch das, was der Prediger beschreibt, also eine traurige Bilanz, Prediger Kapitel 4, Vers 1. Ich wandte mich um und sah all die Unterdrückungen, die unter der Sonne geschehen. Und siehe, da waren Tränen der Unterdrückten und sie hatten keinen Tröster. Und von der Hand ihrer Unterdrücker ging Gewalttat aus und sie hatten keinen Tröster. Wie zutreffend und wie aktuell ist diese Beschreibung für viele, viele Zustände in dieser Welt. Denk an Kindersoldaten, die es gibt in Afrika und in anderen Ländern. Wie schrecklich, dass Kinder Gehirn gewaschen werden und zu Kampfmaschinen ausgebildet werden und ihnen alles geraubt wird, was normalerweise Kindheit ausmachen sollte. Denk an die Sklaven in der Sexindustrie. Oder an Kinder in Indien, in Pakistan, die an Webstühle gekettet werden und von morgens bis abends Teppiche weben, damit die Reichen in der westlichen Welt auf Teppichen laufen, von denen sie keine Ahnung haben, wie die je entstanden sind. Ich glaube, wenn die wüssten, unter welchen Bedingungen diese Teppiche entstanden sind, viele würden sagen, ich mag einen solchen Teppich nicht haben. Aber das wird uns vorenthalten, das wird nicht gesagt. Und der Teppichhändler wird sich hüten zu erklären, wo das alles herkommt und wie das entstanden ist. So, da gibt es so viel Unrecht, Unterdrückung, Ausbeutung, Gewalt, Missbrauch. Denkt an all diese schrecklichen pädophilen Netzwerke, die es gibt und wo es immer um Geld geht und um die Gier von Menschen einfach, die total pervers sind und sich Dämonen geöffnet haben und nichts dabei empfinden, Menschen auf so schreckliche Art und Weise zu schänden. Und all das sind Zeichen eines anderen Reiches, von dem Jesus auch gesprochen hat. Und das ist das Verständnis, das wir haben müssen von diesen beiden Reichen, um die es geht. Matthäus 12, Vers 26, dort redet Jesus von Satan und von seinem Reich. Satan hat auch ein Reich. Gott hat ein Reich und dieses Reich wird kommen und der Teufel hat ein Reich und dieses Reich wird gehen. Und diese beiden Reiche sind in einem unversöhnlichen Konflikt. So, unser Kampf geht überhaupt nicht um uns. Es geht um diesen Konflikt. Und wir sind mitten hineingeworfen. Und wir tun gut daran, uns zu orientieren. Ja, was ist das für ein Konflikt und worum geht es? Und wie können wir mehr als nur überleben? Wie können wir dafür sorgen, dass er möglichst bald zugunsten der Wahrheit und der Gerechtigkeit entschieden wird? Um das geht es. So, da ist ein Teufel und hat ein Reich. Wenn wir dieses Reich beschreiben wollten, dann müssten wir Worte nehmen wie Rebellion gegen Gott, Unabhängigkeit, Unwahrhaftigkeit, Lüge, Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Unterdrückung. All das sind Merkmale dieses satanischen Reiches, das wir an so vielen Stellen um uns herum wahrnehmen. Und der Grund für diesen Konflikt zwischen diesen beiden Reichen liegt im Herzen Gottes begründet. Der Grund für diesen Konflikt liegt im Herzen Gottes. Von Jesus lesen wir Hebräer 1, Vers 8. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Das ist Jesus. Er liebt Recht und Gerechtigkeit. Nimm mal deine Bibel und geh mal durch die Konkordanz. Gerechtigkeit und Recht. Und du wirst eine Offenbarung bekommen. Gott der Bibel ist ein Gott des Rechts. Er liebt das Recht und er hasst das Unrecht. Er ist nicht gleichgültig. Er sagt nicht, ja, so ist es nun mal, so sind die Verhältnisse. Sondern er sieht das Leid, das durch die Gesetzlosigkeit geschieht. Dass Menschen sich selber antun und dass sie einander antun. Und er hat ein brennendes Verlangen, Leid zu beenden. Das ist unser Gott, das in seinem Herzen. Und deswegen ist dieser Konflikt da. 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus ist ein mächtiger Zerstörer. Er ist nicht gekommen, die Werke des Teufels zu erklären. Oder ein Waffenstillstand irgendwie auszuhandeln. Okay, hier ist die Linie, da ist dein Reich, hier ist mein Reich. Nein, Jesus ist total. Er sagt, mein Wille soll und muss geschehen, weil ich Gott bin, weil ich Recht habe zu herrschen. Der Teufel herrscht, aber er hat kein Recht zu herrschen. Und Jesus ist gekommen, um die Werke der Finsternis zu zerstören. Und das ist der Grund, warum das Reich Gottes auf dieser Erde nicht willkommen ist. Das ist der Grund, warum es Widerstand gibt. Das ist der Grund, warum es Kämpfe gibt. Warum es viele Formen von Leiden gibt. Weil da ein Widerstand ist. Weil die Finsternis aufbegehrt gegen das Licht, gegen die Wahrheit. Denkt einmal an dieses Gleichnis von den anvertrauten Funden. In Lukas 19, dort lesen wir im Vers 12, Jesus sprach nun, ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und alsdann wieder zurückzukommen. Da spricht er von sich selber. Er geht, er holt sich die Königswürde. Warum? Um zurückzukommen und um seine Herrschaft anzutreten. Und dann lesen wir in Vers 14, die Bürger dieses Landes, was ist mit denen? Seine Bürger aber hassten ihn und schickten ihm eine Gesandtschaft nach und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König werde. Das ist die Botschaft aufs Kürzeste zusammengefasst dieser Welt. Wir wollen nicht, dass Gott regiert. Dieser Schrei ist hinter der ganzen Homosexuellen und Lesben und Transgender-Bewegung. Dieser Schrei, wir wollen nicht, dass Gott regiert. Wir wollen selber herrschen. Wir wollen selber bestimmen. Wir wollen Grenzen, die uns gesetzt sind, nicht akzeptieren. Sogar unser eigenes Geschlecht wollen wir selber bestimmen. Wir wollen frei sein, was immer das bedeutet. Wir wollen unabhängig sein. Wir wollen nicht, dass irgendjemand uns sagt, wie wir zu leben haben. Diese Rebellion kommt dir tagtäglich in den Medien, in den Nachrichten entgegen. Egal, was das für Dinge sind, im kleinen, im privaten Bereich oder zwischen Nationen und so weiter. Psalm 2, Vers 2 wird das näher, Vers 1 wird das näher beschrieben. Ihr wisst, diese Passage benutzen dann die Apostel. für ihre Situation, als Widerstand kam gegen das Evangelium, die neue Gospelbewegung. Warum toben die Heiden und reden die Völker vergeblich? Die Könige der Erde stehen zusammen und die Fürsten verabreden sich wider den Herrn, wider seinen Gesalbten. Und das ist, was sie jetzt sagen. Wir wollen ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Wir wollen ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Die Frage ist, warum hassen sie Gott? Weil Gottes Herrschaft ungerecht ist? Nein, weil sie verblendet sind und weil ihre Werke ungerecht sind. Deswegen der Hass auf Gott. Johannes 3. Jesus sagt, das ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, auf das seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, auf das seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Das ist der Grund für den Widerstand gegen die gerechte Herrschaft Gottes. Es liegt nicht an Gott, dass er etwas verlangen würde, ja, was ungerecht ist. Ja. Das, was diese Völkerschaften dort hassen, was sie abwerfen wollen, die Bande, die Ketten, die sie vermeintlich binden, was ist das? Das sind die gerechten, heilsamen Ordnungen Gottes. Lass uns jede Ordnung Gottes abstreifen. Das ist der Schrei dieser Welt und das sehen wir. Auf eine brutale Art und Weise erfüllt, wie das noch vor 30, 40 Jahren unvorstellbar war. Die Zeiten haben sich so massiv gewandelt und dieser Hass auf Gott und auf seine gerechten Ordnungen haben so sehr zugenommen und sind so präsent in unserer Kultur, in den Medien, in allen möglichen Formen und Arten. Jesus sagt, Johannes 7, Vers 7, die Welt hasst mich, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Das ist der Grund für militanten, aggressiven Atheismus. Darum kämpfen sie dagegen und leugnen Gott und wollen nicht anerkennen, weil die Idee, sie sind verantwortlich, sie müssen sich mit ihren Taten eines Tages vor Gott verantworten. Diese Idee ist für sie unerträglich. Zu Recht, weil sie eine Menge Dreck am Stecken haben und weil sie wissen, mit diesen Dingen werden sie nie durchkommen. So, das sind die tieferen Gründe dieses Aufbegehrens gegen Gott, dieser Widerstand. Hör mal, was die Bibel zu sagen hat über den Zustand der Welt kurz vor der Wiederkunft Jesu. Dort lesen wir in Offenbarung Kapitel 9, Vers 20. Und die übrigen der Menschen, welche durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht anbeteten die Dämonen und die goldenen und die silbernen und die ehernen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Hurerei, noch von ihren Diebstählen. Und bedenke, das ist geschrieben in demselben Zeitraum, wo die Ernte eingebracht wird. Eine riesige Schar von Menschen. Johannes hat sie gesehen. Aus allen Stämmen, aus allen Sprachen, aus allen Nationen werden gerettet in einer ganz, ganz kurzen Zeit. Und das nennt die Bibel die Ernte. Jesus sagt, das Ende, aber die Ernte ist am Ende. Das Ende ist die Ernte. So, diese Menschen haben die Taten Gottes gesehen. Sie haben gesehen, wie die schlimmsten Verbrecher umgekehrt sind und ins Licht gekommen sind und ein neues Leben begonnen haben. Sie haben die guten Taten Gottes gesehen. Aber sie rebellieren weiter. Und sie hören nicht auf, ihre Dämonen anzubeten, ihre Götzenbilder zu verehren, von den Mordtaten und Zaubereien und Hurerei und von Diebstählen. Wollen sie nicht umkehren? So, all das ist der Hintergrund und der gibt uns Erklärung, warum wir unter Beschuss sind. Warum wir, wenn wir Jesus unser Leben gegeben haben, wenn wir sagen, es reicht mir nicht aus, nur sonntags in Gottesdienst zu gehen, sondern ich will mein Leben geben, zu kämpfen für dieses kommende Reich, warum wir Zielscheibe des Teufels sind. Und wir sind gut beraten, uns zu bewaffnen und zu lernen und zu verstehen, wie wir Schutz finden und wie wir Stärke finden, zu überwinden. So, dieser Widerstand ist untrennbar mit wahrem Christsein verbunden. Untrennbar. Man kann nicht Christsein trennen von Kampf, von Anfechtung, von Widerstand, von Verfolgung. Das ist nicht möglich. Lass uns nicht getäuscht sein von dem scheinbaren Frieden, den wir haben hier in der westlichen Welt. Ihr Lieben, vor einigen Wochen wurde in Deutschland dieses Gesetz erlassen, das jetzt Ehe für alle gilt. Was wird das bedeuten, wenn wir sagen, für mich gilt das nicht? Für mich ist Ehe immer noch das, wie mein Gott, vor dem ich lebe und mich verantworte, wie er Ehe definiert. Und das ist ein Mann und eine Frau lebenslang. Kannst du dir vorstellen, wenn wir zu dieser Klarheit kommen, wie viel Konflikt das bringen wird? Du bist vielleicht Bäcker und jemand kommt und bestellt eine Hochzeitstorte. Und du bist begeistert über den gigantischen Auftrag, weil das wird eine mehrstöckige Hochzeitstorte. Wunderbar. Und dann sagt der Auftraggeber, aber Achtung, ein kleines Detail, normalerweise oben ist ein weißes Püppchen, die Braut und ein Herr im Frack, ja, Braut und Bräutigam. Diese Hochzeit ist ein bisschen anders, das sind zwei Herren im schwarzen Frack. Und was dann? Sagst du, aber gerne, bin zu Diensten, klar, alles unterstütze ich. Ist ja nur mein Geschäft, geht ja nur um Geld, hier geht's ja nicht um Glauben. Oder sagst du, sorry, solche Art von Hochzeitstorten gibt es in dieser Bäckerei nicht. Oder du bist Fotograf zu derselben Hochzeit. Oder Drucker und sollst die Einladungskarten drucken. Oder es gibt vielfältige Bezüge. Auf einmal musst du Farbe bekennen. Auf einmal musst du sagen, wo du stehst und an was du glaubst. Und auf einmal ist der Glaube mitten in deinem Beruf, in deinen Alltag, in deine Nachbarschaft, in deine konkrete Situation gekommen. Und was dann? Dann lernst du den Hass dieser Welt, der nicht ein Hass gegen dich ist, kennen. Sondern ein Hass gegen die gerechte Ordnung Gottes. Das ist normal. Und nur weil wir so lange unbehelligt unser kompromisshaftes Leben führen konnten, das bedeutet nicht, dass es immer so weitergeht. Und das bedeutet nicht, dass solche Verheißungen außer Kraft gesetzt sind. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Vielleicht hast du dich gefragt, hat Paulus da nicht ein bisschen zu dick aufgetragen? Ist das nicht ein bisschen zu pauschal und zu schwarz-weiß? Der einzige Grund, warum wir als bibelgläubige Christen noch so in Ruhe gelassen sind, weil wir so harmlos sind. Weil wir so wenig bekennen, an was wir glauben und für wen wir stehen. Um was wir für richtig halten und was wir falsch halten. Das ist der einzige Grund. Und dieser Konflikt wird an Intensität immer mehr zunehmen. So, deswegen müssen wir uns warm anziehen und das heißt uns wappnen. Und darum dieses Seminar. Dass wir lernen, worum es geht. Dass wir lernen, wo wir Schutz finden. Hör all die anderen Worte, die dasselbe Thema behandeln. Matthäus 24, Vers 9, dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Es geht um seinen Namen, zu dem wir stehen. Und zu seinem Namen zu stehen, heißt auch zu seinem Wort zu stehen. Wir können nicht zu seinem Namen stehen und nicht zu seinem Wort stehen. Jesus sagt zu einer Gemeinde, ihr habt meinen Namen nicht verleugnet und habt mein Wort bewahrt. Das Zweite erklärt das Erste. Was heißt, den Namen Gottes, den Namen Jesu nicht zu verleugnen, heißt festzuhalten am Worte Gottes. Nur wer am Wort festhält, verleugnet nicht Jesus. Also ich glaube an Jesus, ich glaube an Jesus. Aber wenn ich seine Worte preisgebe und sage, ja, das hat man früher so gesehen, aber die Dinge haben sich geändert, die Moral hat sich geändert, das Leben hat sich geändert und wir müssen einfach mitgehen mit dem Fluss und wir können nicht irgendwie gegen den Strom schwimmen. Hallo. Gott ändert sich nicht und die, die an ihn glauben, ändern sich auch nicht. Sie haben ihre Überzeugung und die kommen nicht aus der Tradition, sie kommen nicht aus der Kultur, sie kommen nicht aus den Medien, sie kommen nicht aus dem, was wir in der Schule gelernt haben. Sie kommen aus Gottes heiligem, unveränderlichem Wort. Daraus kommen die Überzeugungen. Ich warte noch eine Sekunde, das könnte noch eine Welle von Armen irgendwie geben als Bestätigung zu dieser wichtigen Aussage. Danke, ihr kooperiert wunderbar. Halleluja. Glückselig seid ihr, Lukas 6, 22, wenn die Menschen euch hassen werden, wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen, um des Sohnes des Menschen willen. Nicht, weil wir komisch sind und schrullig sind und irgendwie religiös abgedreht sind und auch nicht wegen unserer sonstigen Sünde, sondern um seines Namens willen. Apostelgeschichte, Kapitel 14, Vers 22. Schau mal, wie anders war das Verständnis von Christen am Anfang. Ja. Dort lesen wir, sie haben die Seelen der Jünger befestigt und sie ermahnt, im Glauben zu verharren und dass wir durch viele Trübsale, das heißt Bedrängnisse, in das Reich Gottes eingehen müssen. Das wurde den Neubekehrten erzählt. Wie viel Weisheit hat man heute? Wir sind froh, dass wir erstmal beim Herrn sind. Über Leiden, das können die noch nicht vertragen. Also, da müssen wir später drüber reden, ja. Das ist, dann laufen die vielleicht wieder weg. Wir sind ja froh, dass sie endlich da sind. Da müssen wir doch aufpassen, die nicht zu verschrecken. Da können wir doch nicht gleich mit solchen Hämmern kommen. Das klingt alles wunderbar und alles sehr weise. Und jeder Marketingstratege und Berater hätte uns sicherlich unterstützt in dieser Meinung. Aber die ersten geistlichen Leiter haben eine andere Sicht gehabt. Die haben die Neubekehrten instruiert. Durch viele Bedrängnisse müsst ihr gehen in das Reich Gottes. Und das heißt, wenn das so ist und wenn ihr das annimmt, dann wo finden wir Hilfe? Wo finden wir Ausrüstung? Wenn wir das nicht wegkriegen, wenn wir das nicht weggebetet bekommen, dann gibt es nur eine Frage, wie können wir uns vorbereiten, damit wir optimal da durchgehen? Aber flächendeckend, bis auf vielleicht minimale Aussagen, Ausnahmen, würde ich heute sagen, der Leib Christi in der westlichen Welt will nichts von Leiden hören? Woher weiß ich das? Weil es fast keine Märtyrerbücher gibt auf pfingstlich-charismatischen Büchertischen. Fast keine Märtyrerbücher. Wir wollen das nicht lesen, was mit anderen passiert. Das ist so weit weg und wir wollen das ausblenden, wir wollen das verdrängen. Aber das ist keine Lösung. Die Bibel ist so klar, das ist Realität, das gehört zum Christsein hinzu. Und wie viele Seminare hast du in den letzten Monaten oder Jahren gehört, wo es darum geht, Vorbereitung auf Leiden, Vorbereitung auf Verfolgung. Ich lese immer die christlichen Zeitschriften und schaue mal, welche Konferenzthemen sind und was so angeboten wird und was so geht. Ich habe noch nie ein Seminar gefunden, wo es heißt, wie werden wir leidensfähig? Wie lernen wir aus Liebe zu Jesus zu leiden? In der Bibel wird das gelehrt, aber in unseren Gemeinden an vielen Stellen nicht. Warum? Weil wir ein verwässertes, westliches, verweichlichtes Evangelium haben mit völlig anderen Schwerpunkten und Zielen, als es die Apostel gelehrt haben. Das ist die Tatsache. Aber die Welt ist nicht so, wie wir sie uns vorstellen. Wir können da unsere schönen Lieder singen wie Pippi Langstrumpf und ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt. Aber die Welt ist so, wie Gott sie beschreibt. So ist die Welt. Egal, was wir uns vorstellen. Und diese Welt ist im Aufruhr und im Widerstand gegen das Reich Gottes und gegen die Wahrheit des Wortes Gottes. Ein Jünger ist nicht über den Lehrer und ein Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer, der Knecht wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn, Jesus spricht von sich selber, Beelzebub genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen? Und jetzt dieser starke Befehl. Fürchtet euch nun nicht vor ihnen. Und das Grandiose ist, jedes Gebot Gottes, jeder Befehl ist auch eine Verheißung. Das heißt, es gibt Gnade zu lernen, nicht eingeschüchtert zu werden. Es gibt Gnade zu lernen, Widerstand zu leisten gegen den Geist der Bedrückung und der Entmutigung und der Resignation und der Einschüchterung. Es gibt Gnade. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Wir können lernen, in einer solchen Beziehung mit Gott zu leben, dass wir uns vor Einschüchterung und vor Anklage nicht fürchten. Später werden wir noch mehr über dieses Thema hören. So diese Aussagen über das Christsein. Das Christsein untrennbar mit Widerstand, mit Leiden zu tun hat, die dürfen wir nicht ignorieren oder umgehen oder ausblenden. Aber wir wollen in all dem die gute Botschaft im Blick behalten, und die ist schlussendlich, egal was passiert und egal wie viel Widerstand noch kommen wird, das Reich Gottes wird kommen. Der Sieg Jesu steht fest und er wird seinen Plan ausführen. Eine neue Erde, ein neuer Himmel, in welchem Gerechtigkeit wohnt. Was sagt Jesus von sich selbst? Das ist direkt aus Jesaja übernommen. Matthäus 12, Vers 20. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen. Und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Bis er das Gericht hinausführe zum Sieg. Und wenn du die Jesaja-Stelle dir anschaust, aus dem das genommen ist, dann geht das noch weiter. Er wird nicht ermatten, nicht niedersinken, bis er das Recht auf Erden gegründet hat. Jesus wird das Recht aufrichten auf Erden. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie Kultur aussehen wird im tausendjährigen Reich? Wie Werbung aussehen wird? Wie das Internet aussehen wird? Wie Lehrbetrieb an den Universitäten aussehen wird? Wie Gesetzgebung aussehen wird, wenn Jesus buchstäblich regiert? Hast du darüber schon mal Gedanken gemacht? Das wäre gut, das zu tun, weil ziemlich bald sind wir da drin. Was immer ziemlich bald bedeutet. Aber die Jüngsten unter uns haben nur wenige Jahrzehnte. Und dann entweder ist Jesus wiedergekommen oder sie sind schon im Geist in der Herrlichkeit beim Herrn und warten auf ihren neuen Leib. Wenige Jahrzehnte und alles ist vorbei. Lass uns realistisch sein, wie es so schön heißt im Psalm. Herr, lehre mich zu bedenken, dass wir sterben müssen. Wir müssen sowieso sterben. Lass uns für das Richtige sterben, für das Wahre. Dass wir nicht da oben jammern und sagen, oh weh, hätten wir doch radikaler gelebt, hätten wir doch mehr Ehre unserem Gott gebracht. Wie haben wir unser Leben verschleudert an die Dinge dieser Welt? Oh, dass das nicht passiert. Wir wollen eine tiefe, brennende Liebe zu Jesus haben, wo wir bereit sind, alles liegen zu lassen, alles aufzugeben, alles zu opfern, weil er uns alles ist. Er ist der Schatz im Acker, den wir gefunden haben, für den wir jetzt alles aufgeben, um ihn voll und ganz zu haben. Und wir, die Entwickelsten und Fortgeschrittenen unter uns, haben ihn hier noch nicht in der ganzen Fülle. Und die Gemeinde hat ihn nicht in der ganzen Fülle. Das sehe ich daran, dass wir einen gewaltigen Unterschied sehen zwischen dem Dienst Jesu und dem Dienst der Gemeinde. Ob das der Bereich Heilung ist oder Befreiung ist oder irgendetwas anderes, da ist ein großer Unterschied. Er wird das Recht auf die Erde gründen. Und die Inseln werden auf seine Lehren harren. Das Wort Gottes wird immer begehrt sein. Es wird gesucht sein. Wie es heißt, lass uns hinaufziehen nach Jerusalem, um das Wort des Herrn zu hören. Die Nationen werden kommen und sagen, jetzt lehre uns, was ist Ehe, was ist Familie, wie erzieht man Kinder? Wie funktioniert Schulbildung? Wie geht das Internet? All diese Dinge, sagt Internet im tausendjährigen Reich. Vielleicht nicht Internet, vielleicht eine höher entwickelte Form, von der wir noch keine Vorstellung haben. Aber lass uns doch nicht denken, Jesus kommt wieder und die Menschheit wird irgendwie in die Steinzeit zurückgebombt oder irgendwie sowas. Ja? Menschen werden auf diesem Planeten leben, die Jesus noch nicht kennen. Darum gibt es Heilung, Bäume mit Blättern der Heilung für die Nationen. Aber die Regierungen werden bestehen aus Gläubigen, aus dir und aus mir. Haben wir das auf dem Schirm? Die größte Revolution, die auf dem Planeten in der Geschichte der Menschheit jemals stattgefunden hat, kommt noch. Die steht uns bevor. Über 220, jetzt haben wir glaube ich 225 Regierungen, wer weiß, wie das noch weitergeht. Vielleicht noch ein paar spalten sich ab, es gibt mehr Staaten. Aber stell dir vor, 220 Regierungen werden gewaltsam in einem Schlag abgesetzt. Warum gewaltsam? Weil sie nicht von alleine abtreten. Werden gewaltsam entfernt und ersetzt durch Gottes Personal. Und das sind wir, die Heiligen. Wir regieren mit Christus. Und unser Leben hier ist nichts anderes als eine Vorbereitungszeit auf diesen eigentlichen Dienst. Dank sei Gott für kleine Dienste, die der Herr uns jetzt schon gibt. Aber unser eigentlicher Dienst ist, mit Christus zu herrschen im tausendjährigen Reich. Das ist unser Dienst. Wir werden nach dem Maß, wie wir jetzt treu waren und wie wir jetzt ihm gedient haben und uns bewährt haben, über vieles gesetzt werden und Verantwortung übernehmen. Das ist, was Jesus lehrt. So, siehst du, dein ganzes Christsein macht eigentlich nur Sinn, wenn du die nächste Etappe, und das ist das tausendjährige Reich, und danach kommt die nächste Etappe, das ist die Ewigkeit, wenn du das mit einbeziehst, wenn du das abschneidest und nur dein Leben siehst, bis du ins Grab sinkst, dann hast du schon eine völlig falsche Perspektive. Manch einer hat noch nie darüber nachgedacht, ich werde da sein in 500 Jahren. Und ich werde sehr beschäftigt sein und dabei sehr erfüllt sein und sehr glücklich sein und sehr zufrieden sein und werde das genießen, dass ich etwas tue, was Sinn macht. Ich regiere mit Christus. Hast du schon Pläne fürs tausendjährige Reich? Machst du dir Gedanken darüber? Also, komm, lass uns realistisch sein. Das Leben hier, also ich muss erst mal sehen, wie ich die Kinder großziehe und mit dem Mann, das klappt auch noch nicht so richtig, da bin ich auch noch dran am Arbeiten. Tausendjährige Reich, das ist doch alles. Das ist realer für Gott als irgendetwas anderes. Das ist total real. Und der einzige Grund, warum das für uns nicht real ist, weil wir unser Herz nicht konfrontieren mit diesen Wahrheiten. Weil wir nur an unsere Kleinigkeiten denken, an unser kleines Leben und nie diese Sicht bekommen. Ich bin dafür da, dem König Bahn zu machen. Und ich werde mein Leben geben, dass er regieren kann. Um das geht es. Sein Reich muss kommen. Paulus sagt so wunderbar, was für eine Aussage. 1. Korinther 15, 24. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, der redet von Christus, wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und alle Gewalt und alle Macht. Das ist das Ende, wenn Jesus sagt, das Evangelium wird gepredigt werden, allen Nationen, und dann wird das Ende kommen. Was meint er damit? Nicht das Ende der Welt. Das Ende der Herrschaft Satans auf diesem Planeten. Das ist das Ende. Und dieses Ende ist der Anfang des Reiches Gottes auf Erden in seiner Fülle. So, wir sind nicht irgendwie in einer Weltuntergangsstimmung und wir warten auf das Ende der Welt, wie manche Leute irgendwie denken, Christen sind so inside-orientiert, die warten auf das Ende. Wir warten nicht auf das Ende der Welt, wir warten auf Christus, auf eine neue Welt, wir warten auf eine neue Realität. So, Jesus wird wegtun oder weggetan haben alle Herrschaft und Gewalt und Macht. Paulus, wenn du seine Terminologie kennst, Herrschaft, Gewalt und Macht, er redet von dämonischen Mächten, die jetzt diese Erde regieren, unter der Oberherrschaft des Teufels. Das werden wir uns später noch anschauen. Es wird ein Moment sein, wo all das weggetan wird und wo Jesus kommt und seine Macht übernimmt. Und du fragst, ja, aber wann wird das sein? Die Bibel gibt präzise Antwort. Du sagst, was? Das kann nicht sein. Niemand weiß Tag oder Stunde. Das kann nicht sein. Die Bibel sagt ganz genau, in welchem Moment das stattfindet. Glaubst du nicht? Offenbarung Kapitel 11. Der siebte Engel posaunte. Da erschollen laute Stimmen im Himmel und die sprachen. das Weltreich unseres Herrn und seines Gesalbten ist zustande gekommen und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Durchforscht das Buch der Offenbarung. Es gibt keine andere Stelle vor der siebten Posaune, in der so etwas gesagt wird. Und die Ältesten bestätigen das, Vers 16, die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihrem Thron saßen, fielen auf ihr Angesicht und sie beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der da ist und der da war, dass du deine große Macht an dich genommen und die Regierung angetreten hast. Das ist, was Jesus tun wird. Er wird seine Regierung antreten. Er hat die Herrschaft schon gewonnen. Am Kreuz, wie wir später noch sehen werden. Er hat schon den totalen Sieg. Es geht nicht mehr darum, wer wird gewinnen. Das steht schon fest. Aber er hat seine Herrschaft oder seine Regierung noch nicht angetreten. Das steht noch aus. Und das wird kommen, wann? Bei der siebten Posaune. Und Paulus sagt genau dasselbe in Korinther 15, beim Schall der letzten Posaune. Was wird da geschehen? Da wird Jesus wiederkommen. Wir werden ihm in die Luft entgegengerückt werden und wir werden alle verwandelt werden. Die Toten in Christus und die Lebenden werden verwandelt werden und werden einen neuen Leib bekommen. Einen Geistleib, einen Herrlichkeitsleib. Dann kommen sie ganz klug und sagen, ja, aber warte mal, der Korintherbrief wurde in den 50er Jahren nach Christus geschrieben. Offenbarung wurde irgendwo in den Ende der 90er oder Mitte der 90er Jahre geschrieben. So wie kann Paulus mit diesem Wort die letzte Posaune sich beziehen auf Offenbarung, wo von sieben Posaunen die Rede ist, wenn das Buch noch gar nicht erschienen war? Ein Einwand vor allen Dingen von Theologen, die deswegen immer so komplizierte Dinge machen, weil sie nicht wirklich an den Gott der Bibel glauben. Der Gott, der Paulus Offenbarung gegeben hat über die Endzeitereignisse, ist derselbe Gott, der 40 Jahre später Johannes das Buch der Offenbarung gegeben hat. So wusste Gott im Jahre 50 nach Christus schon, wie viele Posaunen sein werden? Aber ja. So, das war keine Überraschung. Das war nicht irgendwie, ach, Johannes schreibt die Offenbarung, sieben Posaunen, aha. Sobald wir in die Bibelbetrachtung mit einbeziehen, da ist ja ein Gott, der da drüber ist, der die Bibel gegeben hat und nicht Menschenwerk. Und wir vergleichen das jetzt, ja? Dann sehen wir aus einer ganz anderen Perspektive. Vielleicht hat Paulus zu der Zeit nicht gewusst, dass es sieben Posaunen sind. Er hat gewusst, es gibt eine Reihe von Posaunen und er meint die letzte. Und Offenbarung sagt uns, die letzte ist die siebte. Und da wird Jesus seine Macht antreten, seine Herrschaft. Und dann geschieht etwas, Halleluja, was für mich das Kostbarste ist. Und je länger ich mit dem Herrn gehe, umso kostbarer wird mir das. Und es wird einen Tag geben, wo der gesamten Menschheit das Folgende proklamiert wird. Und das Herrliche, jetzt schon in Gottes Kalender steht dieser Tag fest. Nicht in deinem, nicht in meinem. Ich weiß nicht, wann das sein wird, aber ich weiß, bei Gott steht das fest. Und dieser Tag wird kommen und da wird Folgendes gesagt werden. Hör dir das an. Und das beschreibt die Vollendung des Reiches Gottes hier auf der Erde. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, seine Wohnung, seine Wohnstätte. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Leid, Geschrei, Schmerzen, Unterdrückung ist nicht das normale Leben, das ist nur noch für eine Weile. Das normale Leben, Schmerz wird aufhören, Geschrei wird aufhören, Tod wird aufhören, Tränen werden aufhören. Das ist das normale Leben. Das ist für Gott schon normal seit Ewigkeiten. Und wir haben das Vorrecht, in dieses Leben mit hineingenommen zu werden. Das ist normal. Das bedeutet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Für das kämpfen wir. Ein Tag, wo die Unterdrückung, Leid, Krankheit, Schmerz und all das Schreckliche aufhören wird, weil das alles aufs Engste verbunden ist mit der Herrschaft Satans auf dieser Erde. Und der Teufel wird hinweggenommen werden mit seinen Horden der Hölle, mit den Dämonen und wird keinen Zugang mehr haben zu den Menschen. Wir denken, ach, das wäre so schön. Schon falsch gedacht. Das ist herrlich. Das ist schön. Wir dürfen nicht so mit feuchten Augen, ach, wie wäre das wunderbar, wenn es so etwas gäbe. Für Gott ist das real. Und wenn du sein Kind bist und wenn du seinen Heiligen Geist hast und wenn du an sein Wort glaubst, dann muss das auch normal werden. Und wenn du das abtust als fromme Illusion, dann erweist du dich als ein ungläubiger Gläubiger. Dann glaubst du nicht das Wort Gottes. Dann denkst du, Menschen haben sich irgendwie ein Paradies ausgedacht, weil die Unterdrückung so schlimm war und sie brauchten irgendwie etwas, woran sie sich klammern konnten, irgendein Strohhalm zum Überleben. Die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit ist kein Strohhalm, an das man sich klammert und dann mit dem Strohhalm untergeht. Das ist unser Fundament. Das ist, wie das Leben funktioniert. Das ist, worum es geht. Und darum geht unser Leben, für das zu arbeiten und zu kämpfen. Wir sind Kinder seines Reiches und wir kämpfen, dass sein Reich in der Fülle einfach kommt. Um das geht es. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Dein Thron, oh Gott, ist in Zeitalter der Zeitalter, von Ewigkeit zu Ewigkeit, ein Zepter der Aufrichtigkeit, ist das Zepter deines Reiches. Ein Zepter des Reiches Gottes ist Aufrichtigkeit, Gradheit, Ehrlichkeit. Und die gute Sicht, die wir haben sollen von unserem Leben, aus diesem Reich der Welt, aus diesem Reich der Finsternis, sind wir per neuer Geburt schon herausgenommen und versetzt in das Reich Gottes. Und jetzt sind wir in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Wir sind nicht mehr Teil dieser Welt. Diese Welt wird untergehen. Mit all ihrer Ungerechtigkeit, aber wir werden bleiben. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt, wie wir später noch sehen werden. Es ist so fundamental wichtig, dass wir verstehen, was das bedeutet, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass wir Kind Gottes sind, dass wir aus Gott geboren sind, dass wir in eines Geistes mit Christus sind, dass sein Leben in uns ist. So, wir sind seltsame Wesen, wir stehen in dieser Welt. Aber wir gehören zu einem Reich, was nicht von dieser Welt ist. Wir agieren in dieser Welt, aber nicht als Glieder dieser Welt, sondern als Fremdlinge. Wir gehören nicht zu dieser Welt, die untergeht. Wir gehören zu der zukünftigen, die kommen wird. Kolosser 1,13. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Halleluja. Und deswegen sind wir Teil dieses Konfliktes, weil da zwei Reiche aufeinander prallen. Zwei Reiche prallen in deinem Leben aufeinander. Stell dir vor, du hast irgendein neues Dingsbums gekauft. Ja, jetzt kann jeder für sich ausfüllen. Und was heißt Dingsbums? Ja, dein neuester intergalaktischer Thermomix oder dein Motorrad oder dein Supercomputer oder deine Videokamera oder ist mir ganz egal, was es ist. Zu jedem Gerät kommt heute ein dickes Handbuch. Und wenn du das in die Hand nimmst, dann bist du erschlagen, weil du denkst, Hilfe, wenn du da blätterst, du hast das Gefühl, du brauchst ein mittleres Ingenieurstudium, um überhaupt zu begreifen, wie dieses Ding funktioniert. Jetzt stell dir vor, du sagst, also das Handbuch ist mir viel zu dick. Da reiße ich erstmal ein Drittel raus. Das ist ja viel zu dick, das kann ja kein Mensch lesen, verstehen sowieso. Das reiße ich einfach raus. Das schmeiße ich weg, Altpapier. Jetzt kannst du den Rest des Handbuches so sorgfältig lesen, wie du nur möchtest. Dein Dingsbums wird nie richtig funktionieren, weil du wesentliche Teile des Handbuches weggeschmissen hast. Ist das so? Und das ist, was viele, viele Christen tun. Sie reißen gedanklich diesen ganzen Teil. Da ist ein Teufel, da sind Dämonen, da gibt es Kampf, da gibt es sogar den Auftrag, wir kämpfen gegen Mächte der Finsternis in der Himmelswelt. Das macht uns Angst, das verstehen wir nicht, das finden wir komisch, das passt auch gar nicht in die Art, wie wir unsere Welt verstehen. Wir reißen das einfach raus, wir ignorieren das. Dein Christenleben kann niemals funktionieren und wird nicht funktionieren, weil du wesentliche Teile einfach weggelassen hast. Wir müssen das ganze Handbuch lesen. Und wir können nicht sagen, dieser Teil kommt mir komisch vor, den verstehe ich nicht, ach, das werde ich nicht brauchen. Alles, was im Wort Gottes geschrieben ist, werden wir brauchen. Und uns steht es nicht an, Seiten gedanklich rauszureißen oder zusammenzukleben und zu sagen, nee, das sind Themen, die sind irgendwie, die passen nicht. Sondern das Wort Gottes ist uns gegeben, um uns, oder fangen wir anders an, um Gott und seine Absichten und diese Welt, das Leben dieser Welt und uns selber zu verstehen. Darum ist uns das Wort Gottes gegeben. Und unsere Aufgabe als Gläubige ist es, die Gedanken Gottes zu studieren und uns zu eigen zu machen. Das nennt die Bibel Erneuerung unseres Sinnes, Römer 12, Vers 2. Und nur wenn wir das tun, wenn wir unseren Sinn erneuern, wenn wir anfangen zu denken, wie Gott denkt, wenn wir das Leben so sehen, wie Gott das Leben sieht, ja, und nicht, wie wir gelernt haben. Vielleicht hast du Sozialpädagogik gelernt. Und wenn all diese Dinge im Hinterkopf sind, du wirst wesentliche Passagen in der Bibel missdeuten und verkehrt verstehen oder davor stehen und sagen, meine Güte, wie kann man sowas sagen? Du hast Psychologie studiert. Du hast Biologie studiert. In all diesen Wissenschaften wird dir eine Sicht vom Leben gegeben, die wesentlich anders ist, als die Bibel uns das Leben beschreibt. Und wenn die Bibel aber die Wahrheit ist, wenn Gottes Wort die Wahrheit ist, dann sind die Dinge so, wie Gott sie beschreibt, nicht wie der letzte Stand der Wissenschaft uns das beschreibt. Und wenn es noch so unschicklich ist oder unangemessen ist, heutzutage von einem Teufel zu reden, und viele Pastoren sind schon eingeknickt und sie trauen sich nicht mehr, diesen Namen überhaupt zu nennen, sie trauen sich nicht von der Existenz des Teufels zu reden, weil man will ja den Leuten nicht Angst machen. Und überhaupt, da werde ich ja als Depp angesehen, wenn ich wirklich an einen Teufel als eine Person glaube. Nein, die Theologie erzählt ja, der Teufel, das ist ein Chiffre für das Böse. Hat Jesus das auch so gesehen? Für Jesus ist der Teufel eine Person. Und eines Tages wird er den Teufel mit Ketten binden und für immer in den Feuersee werfen. Eine Chiffre für das Böse kannst du nicht in den Feuersee werfen. Aber eine real existierende Person. Mit Person meine ich nicht Körper. Eine Person. Es gibt körperlose, Gott ist ein körperloses Wesen, aber er ist ein Wesen, es ist nicht ein Nirvana, eine Wolke, ein Sein, der Urgrund alles Lebens. Er ist eine reale Person, der Willen hat, der denken kann, der fühlen kann, der handelt, der weiß, was er will, der einen Plan hat, der ein echtes Gegenüber ist. So ist Jesus mit dem Vater umgegangen. Er hat nicht im Gebet meditiert und Selbstgespräche geführt. Er hat mit dem Vater im Himmel kommuniziert. Und für Jesus war der Teufel eine ganz reale Person. Und niemand, glaube ich, in der ganzen Bibel hat mehr über den Teufel geredet als Jesus und die, die von ihm gelehrt wurden, seine Apostel. Und nirgendwo haben sie Abstriche gemacht und nirgendwo gesagt, das Böse. So ganz allgemein, das Schlechte in der Welt. Nein, es ist eine Person. Eine reale Person. Und wenn du schon ein bisschen älter bist als 20, 30 Jahre und kannst schon ein paar Jahrzehnte zurückschauen, dann siehst du hinter den Ereignissen in dieser Welt, dieser systematischen Demontage von allem, was gut und hilfreich und heilsam ist. Dahinter muss ein Mastermind stecken. Das kann kein Zufall sein, dass diese Dinge sich einfach irgendwie so zufällig entwickeln. Da ist ein genialer, teuflischer Plan dahinter. So egal, was die Welt der Talkshows für Gefühle der Verachtung versprüht für all diejenigen, die sagen, ich glaube an die Bibel als das heilige, unveränderliche, ewige Wort Gottes. Hast du mal Talkshows mir angeschaut? Was für eine Verachtung da ist, was für ein Hohn, was für eine Überheblichkeit und wie Christen dort für blöde und für rückständig und für mittelalterlich irgendwie dargestellt werden, über die man nur den Kopf schütteln kann und sagen kann, wie können die nur so borniert sein? Die Wissenschaft hat doch längst festgestellt, hallo. So Jesus und die Apostel haben vom Teufel als eine reale Person geredet. Sie haben nicht die Weisheit gehabt, ach, wir wollen nicht über den Teufel reden, da würden wir ihm ja zu viel Ehre geben. Hast du das schon mal gehört? Christen sagen das. Nicht über den Teufel reden, da geben wir ihm viel zu viel Ehre. Wieso geben wir, wenn wir von einem besiegten Teufel reden, den Jesus am Kreuz von Golgatha besiegt hat und welche Waffen uns Gott gibt, um ihn in unserem Leben zu besiegen, wieso geben wir ihm damit Ehre? Das ist dummes Zeug. Und Paulus sagt, uns ist nicht unbekannt, ich lese mal den ganzen Vers, 2. Korinther 2, Vers 11, auf dass ihr nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Leider müssen viele Christen heute sagen, die Gedanken des Teufels sind mir völlig unbekannt. Was der will, was das mit meinem Leben zu tun hat, was das mit meiner Gemeinde zu tun hat, was das mit meinem Land zu tun hat, keine Ahnung. Und wo kommt diese Ignoranz her? Weil wir das Wort Gottes nicht ernst nehmen. Weil wir uns nicht bemühen, die Absichten Gottes zu verstehen. Weil wir uns nicht bemühen, den Feind zu verstehen. Und wie agiert er? Und was sind seine Taktiken? Und was sind die Angebote Gottes, uns zu schützen vor seinen Taktiken? All das ist in vielen, vielen Christenleben ist keine Realität. Man bemüht sich nicht, das zu studieren. Man hat die Idee, lasse ich den Teufel in Ruhe, dann lässt er mich in Ruhe. Wenn ich mich gar nicht um ihn kümmere, dann wird er sich auch nicht um mich kümmern. Das ist leider nicht die Wahrheit. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Der Teufel ist dein ärgster Feind. Und speziell seitdem du Kind Gottes geworden bist und heißer und entschiedener radikaler Nachfolger Jesu geworden bist, spätestens seitdem hast du unsichtbar hier eine Zielscheibe auf deinem T-Shirt. Und du bist im Visier des Teufels und er ist hinter dir her. Und er hat brennendes Verlangen, dich zu Fall zu bringen. Dich zum Schiffbruch deines Glaubens zu führen. Dich dahin zu bringen, dass du irgendwann entmutigt bist und sagst, ach, das hat alles keinen Wert, das funktioniert alles nicht. Und ich habe es probiert, aber das geht alles nicht. So, lass uns ein bisschen studieren. Wie viel Zeit haben wir noch? Wann habe ich begonnen? Kann jemand sagen, wann ich begonnen habe? Wie viele sind schon eingeschlafen? Nee, vielleicht ist das ein guter Moment, hier eine Zäsur zu machen. Morgen geht's weiter. Morgen studieren wir die Namen und die Aktivitäten Satans. Was sagt die Bibel? Nicht die Märchen mit den Teufel mit den drei goldenen Haaren oder sowas. Sondern was sagt die Bibel über den Teufel und über seine Pläne und seine Absichten und sein Vorgehen? Ich denke, wir haben eine lange Anreise gehabt, haben einen langen Tag gehabt und für den ersten Moment ist das erstmal genug und wir haben noch ein paar Tage. Und wenn Gott Gnade schenkt, werden wir das ganze Konzept durcharbeiten. Und ach, das will ich noch sagen, schreibt viel mit, wenn es irgendwie geht, aber es gibt auch am Ende dann das gesamte Konzept als PDF. Das dauert dann noch ein paar Tage, weil ich das dann noch ein bisschen updaten muss an das, was ich wirklich gesagt habe. Aber dann bekommt ihr das, wenn ihr das wollt, als PDF-Datei kostenlos zugeschickt und könnt dann diese ganze Sache durchstudieren, zusammen mit der MP3 oder mit dem Video. Und da wird man eine Menge mehr lernen, als man jetzt so auf die Schnelle gehört hat. Ja? So, hier ist erstmal genug. Danke für eure Aufmerksamkeit, für eure Hingabe, für euer Interesse. Seid gesegnet, habt eine gute Nacht. Und wir sehen uns morgen pünktlich hier um 10 Uhr. Die Zeit ist kostbar. Es gibt Pausen, aber um 10 Uhr sind wir hier und fangen an. Und dann geht's weiter. Seid gesegnet. Gute Nacht. Halleluja.